Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie aus der Olympiahauptstadt Mailand in Norditalien zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 16. Februar 2026. Ich würde von einem optimalen Wochenstart für mich reden. Ich habe die Gelegenheit, ein paar Tage an den Olympischen Winterspielen zu verbringen. Das ist für mich zum einen eine Wiederbesichtigung mit meiner Vergangenheit. Ich war Sportjournalist, zum anderen aber aus lebenspraktischen Gründen sehne ich mich zusehends öfter nach solchen Oasen, nach solchen Inseln relativer Politikbefreiheit. Ich sage relativ Politikbefreiheit, denn leider ist auch der Sport angekränkelt, angeseucht durch diesen Moralismus, durch diese Verpolitisierung aller Lebensbereiche. Das sollte nicht so sein, aber ich will jetzt heute nicht darüber klagen, sondern das Gute loben. Es ist schön, es ist großartig, wir haben frühlingshafte Temperaturen. Leider kann ich nicht nach Cortina d'Ampezzo fahren, das wäre logistisch etwas schwieriger, rund 5 Stunden von Mailand entfernt, sehr enge Straßen. Cortina, für mich ein mythischer Kraftort in den italienischen Alpen, unsterblich geworden durch den großartigen Film The Pink Panther aus den 60er Jahren. Der spielte ja in Cortina d'Ampezzo mit David Niven, mit Robert Wagner, mit dem rosaroten Panther, diesem Juwelendieb und der unvergleichlichen, rätselhaften Schönheit Capucine, der französischen Schauspielerin, die dann viel später vereinsamt, tragisch in der Schweiz sich das Leben nehmen sollte. Cortina d'Ampezzo, so eine Art St. Moritz Italiens, ein schöner Ort, hätte ich Ihnen gerne etwas berichtet, Bilder gezeigt, aber es ist nicht möglich, muss ich mir für einen anderen Sendungstermin aufbewahren und bin sehr gespannt. In Mailand trifft man ein internationales Publikum, nicht nur wegen der Winterspiele, sondern ganz grundsätzlich, weil Italien natürlich unter hartem Wettbewerbsdruck kreativ sein muss und die Italiener haben offensichtlich interessante Pauschalbesteuerungsmodelle entwickelt, die sich als attraktiv erweisen für zahlungskräftige Klientel, für reiche Unternehmer, aber auch bekannte Sportler und andere Persönlichkeiten aus unterschiedlichsten Lebensbereichen. Die kommen jetzt hierhin, dadurch haben sie einen Immobilienboom, hohe Preise und ein wirtschaftliches Kraftzentrum da in der Lombardei, Mailand. Übrigens aus Schweizer Sicht auch interessant. Wir waren ja mal Eigentümer der Stadt. Die Schweiz hatte ein kurzes imperialistisches Kapitel im 16. Jahrhundert. Aber wir sind dann lediglich bis nach Mailand gekommen, konnte die Stadt eine Zeit lang behaupten, aber dann sind wir von den Franzosen rausgeworfen worden, haben sich die Eidgenossen eine wirklich blutige Nase geholt und nachher hat die Neutralitätspolitik eigentlich begonnen. Also mit Mailand ist auch ein wichtiger Meilenstein in der schweizerischen Geschichte verbunden. Das liegt lange zurück und wir erheben da keine Besitzansprüche mehr. Es gibt auch keinen Phantomschmerz der Schweizer, dass man sich wünschte, Mailand gehörte zur Eidgenossenschaft. Ich glaube, da ist uns auch viel Unheil erspart geblieben. Späteres Unheil, wenn ich da etwa an den Zweiten Weltkrieg denke. Stellen Sie sich mal vor, wenn die Schweizer da noch Mailand kontrolliert hätten, dann wären wir ja direkt in einen Krieg mit Italien und vielleicht sogar dann mit Deutschland hineingerasselt. Das Gleiche lässt sich sagen über Vorarlberg. Da gab es ja mal echte Bestrebungen, dass Vorarlberg der Schweiz beitreten könnte, aber die Reserven, die Skepsis war dann doch zu groß. Auch in der Schweiz fürchtete man sich von diesem Zustrom an Katholiken, vor allem in jenen Zonen, in denen ich zu Hause bin, in und um Zürich. Da sind ja die Protestanten. Zumindest waren sie dort einmal zugange. Also, Olympia, das gibt uns die Gelegenheit, den Geist etwas schweifen zu lassen, uns abzulenken vom Wahnsinn der Gegenwart. Wobei, es ist ein relativer Wahnsinn. Ich muss das auch immer wieder betonen, dass wir da nicht in einen Kulturpessimismus verfallen. wollen. Ja, es gibt Probleme, aber diese Probleme haben Ursachen und diese Probleme sind eben auch Signale und Fingerzeige aus der Wirklichkeit, vielleicht sogar von ganz oben, um uns Menschen vor Augen zu führen, dass wir wieder mal Unsinn gemacht haben, dass wir uns verrannt haben. Und die Welt ist ja jetzt dabei, sich irgendwie neu zu sortieren, neu einzurenken. Und diesem Prozess begegnet man am besten, indem man das Gegenteil von dem macht, was in Deutschland derzeit in der politischen Betriebskaste vor allem betrieben wird. Betriebskaste ist jetzt nicht ein so gutes Wort, das mir da in den Sinn kommt. Aber im politischen Betrieb Deutschlands machen wir das Gegenteil von dem, was dort läuft, nämlich da gelten Denkverbote, da ist die Spannung groß, da ist man verkrampft, man will nicht mit allen reden, man kapselt sich ein und das Sinnbild für diese Verkrampfung, auch für diese überhebliche Verkrampfung, die natürlich immer auch Ausdruck von Unsicherheit ist, die sozusagen uns da vor Augen geführt wird, das war für mich die Münchner Sicherheitskonferenz in den letzten Tagen. Ich habe mir lange überlegt, was kann man dazu eigentlich sagen, was ist sozusagen das Fazit? Und wenn wir es kritisch begutachten möchten, dann sieht man dort einfach viel Überheblichkeit, viel Selbstgerechtigkeit, sehr viel kriegerische Konfrontationsenergie, allerdings eine Konfrontationsenergie, die irgendwo im luftleeren Raum stattfindet, zum Glück, denn die sich dort aufplusternden Exponenten, die haben ja weder die finanziellen noch die militärischen noch sonstigen Mittel, hier wirklich kriegerisch sich zu betätigen. Aber es ist schon besorgniserregend, wenn man sieht, an so einer sogenannten Sicherheitskonferenz die absolute Nichtbereitschaft, den Krieg in der Ukraine irgendwie sachlich und auch um beiderseitige Interessengerechtigkeit bemüht zu analysieren. Ganz im Gegenteil, man hat sich da also wirklich nie belungentreu jetzt auf die Seite der Ukraine geschlagen. Man kann ja Verständnis zeigen für die Ukrainer, aber dass man das verbindet mit einer absoluten verdammungsmoralisierenden Position gegen Russland, die im Grunde jedes diplomatische Gespräch ausschließt, weil man kann ja nicht mit dem Teufel, mit dem absolut Bösen sich an einen Tisch setzen, dass die nicht merken, dass sie sich da in ein Loch hineingegraben haben, aus dem sie nicht mehr herauskommen, während ja gleichzeitig die Amerikaner jetzt mit den Russen sich ins Vernehmen setzen. Aber eben auch das wirkt nicht auflockend, sondern nur verhärtend, denn nach Russland legt man sich jetzt auch noch mit den USA an. Natürlich etwas kleinlauter, aber wir hören jetzt, ja, wir müssen uns da anders positionieren. Kanzler Friedrich Merz nach seiner Rede hat sich ein, könnte man sagen, außenpolitischer Fauxpas mit Gavin Newsom getroffen, dem größten Trump-Gegner, dem kalifornischen Gouverneur, der sich da etwas in Stellung bringen will für die amerikanischen Wahlen. Das finde ich sehr ungeschickt, jetzt aus deutscher Sicht. Warum macht er das? Bringt ihm ja überhaupt nichts. Er muss ja schauen, dass er mit den Amerikanern gut auskommt, dass er für sein Land möglichst viele Optionen und Fluchtwege offen hält. Notausgänge. In der heutigen Politik brauchen sie Notausgänge, meine Damen und Herren, weil es überall Konflikte geben kann. Das zeigt gerade das Verhältnis Deutschland-Amerika. Jetzt hat man sich doch immer gesagt, wir sind die größten Partner, die transatlantische Freundschaft, diese Zweierkiste, diese fast schon innige Liebesbeziehung, die man da glaubte vor Augen zu haben. Von einem Tag auf den anderen können sich Interessengegensätze ergeben. Und wenn du dann eben nicht Optionen hast, dann merkst du einfach, wie du den anderen, weil du eben schwächer bist, ausgeliefert bist. Und dieser Mangel an realpolitischem Sinn, der ist mir auch in München da wieder aufgefallen. Beunruhigend. Zum Zweiten natürlich die Zensurbestrebungen. Also das ist mittlerweile quasi Mainstream, dass man sagt, jawohl, wir müssen die Informationen schützen, wir müssen die Wahrheit schützen. Also die Politiker als Wahrheitsgralshüter, stellen Sie sich das einmal vor. Das hat zum Beispiel Jens Stoltenberg gesagt, aber auch verschiedene Exponenten der deutschen Grünen. Also unglaublich, mit was für einer Anmaßung die sich da vor den Kameras aufspreizen. Aber das machen sie auch nur deshalb, weil ihnen kein deutscher Mainstream-Journalist widerspricht, weil ihnen niemand sagt, du, aber hallo, könnt ihr es ein bisschen tiefer hängen? Ihr seid doch nicht für die Wahrheit zuständig, für die Information. In einer Demokratie gibt es immer unterschiedliche Wahrheiten. Es gibt Meinungen. Und die Meinungen, die einem nicht passen, die muss man widerlegen, die soll man nicht verbieten. Aber gleichzeitig haben wir ja in diesen Staaten, nicht zuletzt in der Bundesrepublik, die diese Verbotsdiskussionen bei Oppositionsparteien, etwa einer AfD. Ich finde das komplett lächerlich, wie da diskutiert wird, eine Oppositionspartei zu verbieten mit 20, ja bis zu 40% von Wählern. Und warum soll man sie eigentlich verbieten? Was haben denn die eigentlich verbrochen? Die haben ja noch gar nichts machen können. Und ihr Programm ist ja in keiner Art und Weise so ausgerichtet, dass man auch nur in Ansätzen ein Verbot rechtfertigen könnte. Aber das wird in aller Ernsthaftigkeit betrieben und zum Glück hat da am Wochenende Harald Martenstein, der ja auch für die Weltwoche gelegentlich schreibt, eine großartige Rede gehalten an diesem Hamburger Prozess des Schweizer Theatermachers Milo Rau, so ein theatralischer Schauprozess, wo man nie so genau weiß, ja, ist das jetzt ernst gemeint, ist das unernst gemeint? Und dort haben sie vor einem Tribunal die Frage verhandelt, soll man die AfD verbieten? Und Harald Martenstein hat zu Recht gesagt, also hier reden wir nicht nur über ein Parteiverbot, sondern über ein Verbot der Demokratie. Wenn Sie anfangen, Parteien zu verbieten, dann verbieten Sie die Demokratie. Und ich frage noch einmal, warum soll man denn diese Partei verbieten? Was ist denn so schlimm daran? Vielleicht ein paar Aussagen, die dann auch noch verdreht wiedergegeben werden. Fangen wir jetzt an, jeden einzusperren, der irgendetwas sagt, was einem nicht passt. Das ist doch komplett neben den Schuhen. Aber wie das also ausgiebig diskutiert, ausgewälzt wird, ganze juristische Fakultäten beschäftigen sich mit dieser Frage, das ist, Entschuldigung, aus Schweizer Sicht, das ist einfach lächerlich. Das hat mit Demokratie überhaupt nichts zu tun. Hört mal auf mit diesem Unsinn. Beschäftigt euch mit den Problemen, die wirklich real sind. Und da gibt es ja auch einige. Ist ja nicht so, dass es keine Probleme gäbe in der Bundesrepublik. Aber eben der Mensch ist auch so. Ist auch allzu menschlich. Die Probleme, die man nicht lösen kann, vor denen rennt man davon, um dann sich Probleme einzureden, die gar keine sind. Und das ist vielleicht auch etwas die Situation, die wir haben. Und ich muss jetzt mich gleich ein bisschen bremsen, dass das nicht allzu arrogant rüberkommt. Sonst haben Sie das Gefühl, was ist denn das für ein Schweizer Besserwisser, der sich da vor den Kameras in Mailand aufspreizt. Aber ich meine es gut, meine Damen und Herren. Ich möchte hier einen Beitrag zur allgemeinen Entkrampfung leisten und nicht noch mehr Öl ins Feuer, ins Feuerchen gießen. Also, kommen wir zu den Nachrichten, kommen wir zu den Themen. Münchner Sicherheitskonferenz, Überheblichkeit, Zensur gegen Russland, auch etwas gegen Amerika, man gräbt sich immer tiefer ein. Für mich keine erfolgsversprechende Zukunftsstrategie und für die Schweiz eher abschreckend vor dem Hintergrund der Diskussionen, dass es bei uns ja Politiker gibt, die die Schweiz institutionell an die EU anbinden möchten. Wir haben über den Prozess, diesen Theaterprozess in Hamburg schon gesprochen. Was sind weitere Nachrichten? Ja, zur Auflockerung, das Spiel Deutschland gegen Amerika. Leider hat es da für die Bundesrepublik nicht so gut ausgesehen. 5:1 haben sie verloren. Die Superstars um Leon Dreiseitel haben nicht die Wirkung erzielt, die man sich versprochen hatte. Die Amerikaner allerdings sehr stark. Und man hat im Stadion auch bekannte deutsche Persönlichkeiten gesehen aus dem Sport. Amtierende Sportler, Ex-Sportler, auch den Moderator und Sportjournalisten nach wie vor, Johannes B. Kerner. Wir hatten auch Gelegenheit, da etwas mit Boris Becker zu sprechen, der da an den Olympischen Spielen dabei ist. Ich bin ein Boris Becker-Fan. Ich bekenne, seit seinem Wimbledon-Sieg in sehr jungen Jahren habe ich seine Karriere mit großer Bewunderung verfolgt. Und er hat ja auch ein Auf und Ab, die Fieberkurven des Lebens durchmessen. Und großartig, wenn er es jetzt geschafft hat, nach den schwierigen Jahren in letzter Zeit da wieder festen Boden unter den Füßen zu gewinnen. Auf jeden Fall hat er einen guten Eindruck gemacht. Und viele Fans haben sich damit ihm ablichten lassen. Er ist noch unglaublich populär, nicht nur bei den Deutschen. Auch viele Amerikaner sind da regelrecht Schlange gestanden, als der Ex-Superstar des Tennis, die ehemalige Nummer 1, der Kämpfer, der Durchbeißertyp, der sich da in die Bälle hineingeworfen hat. Das ist eben die Mentalität, die man an ihm bewundert hat, die einem imponiert hat. Ja, da stehen die Fans immer noch Schlange, wenn sie das sehen und beobachten können. Der Fall Epstein zieht nach wie vor Fäden, auch in den deutschen Medien. Schauen Sie mal etwas in die amerikanischen, die angelsächsischen Medien und da kommt eine Argumentation, wir haben sie auch in der Weltwoche, dass das eine gigantische Hexenjagd ist. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Gedanke, den man hier einmal aussprechen muss, denn in diesen Epstein-Files ist ja im Grunde eine Sauerei, dass das einfach aufs Internet geladen wird. Das wollten ja alle die Gegner von Trump, weil sie sich versprochen hatten, damit könnte man den Präsidenten zu Fall bringen. Also hat man ihnen den Gefallen getan und etwas getan, was eigentlich ihnen in einem Rechtsstaat nicht passieren sollte, dass man einfach diese Akten ungeschwärzt rauslässt mit allen Möglichkeiten der Vorverurteilung. Und Sie sehen ja, das passiert ja, ein Selfie-Bild reicht aus, um jemanden abzuschießen, verlierst du den Job, da werden ganze Generationen fast schon abgeräumt. Aber was ist eigentlich genau das Verbrechen dieser Leute und was ist das Verbrechen von Epstein und diese Akten? Das ist ein wichtiger Gesichtspunkt, der völlig untergeht in der Berichterstattung. Diese Akten sind ja ausgewertet worden von den amerikanischen Justizbehörden und die haben ja keine Klagen gemacht gegen die dort zum Teil Abgebildeten. Es gibt eine Verurteilung von Epstein, aber die Frage, wie kriminell denn der tatsächlich war und was unter den ihm vorgeworfenen Delikten tatsächlich zu verstehen ist, das sind juristisch umstrittene Fragen. Und wir haben in der Weltwoche Alex Bauer dazu einen sehr interessanten Artikel. Ich empfehle Ihnen, den zu lesen. Ich weiß, da argumentiert man jetzt gegen eine Brandmauer der Empörung, die dagegen diesen Epstein aufgeschichtet worden ist. Aber bitte Abstand halten, die Emotionen etwas abkühlen und das Ganze etwas unter dem Aspekt auch der Möglichkeit einer massiven, nicht gerechtfertigten Vorverurteilung zur Kenntnis zu nehmen. Und bei allem Unappetitlichen, was einem da begegnet, aber moralisieren wir nicht, ist der Rechtsstaat, ist eben diese strenge Verfahrensprüfungsgrundlage immer noch das Entscheidende, an dem man sich in solchen Fällen orientieren sollte. Und die amerikanischen Behörden, das ist zu unterstreichen, haben diese Akten studiert. Sie haben natürlich auch die Namen, sie kennen die Leute, die da erwähnt worden sind. Und es gibt keine Klagen. Es ist nicht so, dass man irgendeinen Hinweis hätte, dass da ein illegaler Frauenhändlerring oder so irgendetwas Mädchenhandel aufgebaut worden wäre. Für das gibt es überhaupt keinen Beweis, meine Damen und Herren. Und das argumentieren vor allem amerikanische Zeitungen, und zwar solche, die nicht unbedingt zum Freundeskreis von Herrn Epstein gehören, der ja sehr viel mit demokratischen, mit linken Politikern auch zu tun hatte. Das Wall Street Journal geht in diese Richtung, aber auch britische Portale zeigen allmählich eine andere Akzentuierung dieser Vorfälle. Das ist sicherlich sehr bemerkenswert. Ein Regime zeigt sein wahres Gesicht, Mord an Nawalny. Jetzt ist es wohl bestätigt, Putins Diktatur hat seinen bekanntesten Kritiker mit einem tückischen Gift ermordet. Putins Diktatur. Das ist auch wieder so etwas. Jetzt haben ein paar Staatschefs dekretiert, wir haben die Wahrheit im Fall Nawalny und alles galoppiert und fühlt sich bestätigt in der ohnehin nicht mehr bezweifelten These, dass Putin das Verkörperte, das Personifizierte Böse sei. Deutsche Eiskunstläufer Hase Volodin nach Gala auf Goldkurs. Das ist eine Nachricht, die sicherlich in Deutschland freuen wird. Und dann gib mir jeden Tag meine Anti-Trump-Überheblichkeit, so sich ein bisschen die Schuhe abputzen. Das ist auch ein mediales Ritual der Selbstreinigung oder ich weiß nicht, wie man das bezeichnen sollte. Rubio macht Station bei Trump-Freund Viktor Orban. Eine Schlagzeile, die diese suffisante Überheblichkeit, diesen suffisanten Dünkel, der da medial kultiviert wird gegenüber den genannten Personen, wunderschön zum Ausdruck bringt. Übrigens Marco Rubios Rede in München, freundlich im Ton. Die wird jetzt als Brandrede gegen die regelbasierte Ordnung interpretiert. Ist doch dummes Zeug, stimmt überhaupt nicht. Rubio hat gesagt, dass in einer Welt, wie wir sie heute sehen, die nationalen Interessen einfach eine Rolle spielen. Und es wäre falsch, zu viel zu setzen auf internationale Institutionen oder nationale Souveränität zu delegieren an den Klimakult, an die Deindustrialisierung, an diesen woken Moralismus. Und das ist Ausdruck auch des Wählerwillens in den Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist doch nicht eine Aufkündigung der regelbasierten internationalen Ordnung. Ganz im Gegenteil, hat Rubio gesagt, die USA seien gewissermaßen ein Derivat der europäischen Kultur. Er selber habe, seine Familie habe hier ihre Wurzeln, also eine gewisse Verbundenheit, aber eben auf der Grundlage von Realismus und nicht auf falschen Vorstellungen, an die man sich da in München fast schon panisch klammert, wie der Ertrinkende an seinen Strohhalm. Also die Bereitschaft, eben pragmatisch die Welt anzuschauen, das ist auch sichtbar geworden da in München. Das fehlt. Viel zu viel Arroganz, viel zu viel Selbstgerechtigkeit, viel zu viel Mangel, jetzt auch im Ukraine-Krieg, die Fehler des Westens, den Anteil des Westens zu berücksichtigen, kein echtes Bestreben, damit Russland auch irgendwo eine Kompromisslösung zu finden. Also mit dieser Haltung werden sie nie diplomatisch auf einen grünen Zweig kommen. Und mit diesem Selenskyj-Kult übrigens auch nicht, wenn der ukrainische Präsident erzählt, Putin mache nichts anderes, als den Westen zu entzweien. Einfach weil es unterschiedliche Meinungen gibt. Zum Glück noch ein bisschen. In Deutschland darf man es ja nicht sagen oder in der EU, da kommst du gleich auf eine Sanktionsliste. Aber in allen nicht sanktionierbaren Gefilden ist es noch möglich, auch eine andere Meinung zu haben zum Ukraine-Krieg als die von Frau Strack-Zimmermann. Zum Glück ist das noch so. Und diese ganze Spalter-Rhetorik ist doch auch Unsinn. Ich meine, einer, der ganz massiv den Westen spaltet, wenn wir schon diesen Begriff verwenden wollen, dann ist es kein nicht zuletzt kein geringerer als Selenskyj selber, der immer wieder die EU und die USA auseinanderspielt, der den EU-Vertretern dort gesagt hat, ja, ihr sitzt da ja gar nicht am Tisch der Verhandlungen und die Amerikaner grenzen euch aus, also ihr müsst doch da auch auf die Barrikaden steigen. Ich meine, das wäre ja schon in dieser Lesart der ohnehin bescheuerten Spaltungsvokabel. Was heißt da Spaltung? In einer Demokratie haben sie unterschiedliche Meinungen, das ist doch nicht eine Spaltung, da fängt es ja schon an, der Missbrauch, da sind die Gaunerworte wieder allgegenwärtig. Aber wenn man schon diese Begriffe verwendet, dann müsste man das ja kritisch auch auf diesen Redner einmal beziehen, aber Fehlanzeige, auch die journalistische Begleitung da von München war also ein einziges bengalisches Beleuchten, kein kritisches Wort, alle bestätigen sich da in dem, was da im Mainstream erzählt wird. Ich kann sehr gut verstehen, dass viele sich das gar nicht mehr anschauen, weil sie sagen, die sind dermaßen abgehoben, die sind da in ihrer eigenen Blase und sind gar nicht mehr bereit, sich mit einer anderen Meinung auseinanderzusetzen. Die Bundeswehr steht bereit, auch wieder so eine Schlagzeile. Die Bundeswehr und ihre Verbündeten müssen die Zeit des Übergangs nutzen, bis die Amerikaner nicht mehr helfen können und solange Russland nicht angreift. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Also man redet sich hier tatsächlich in einen Bewusstseinszustand hinein, dass ein Angriff Russlands unmittelbar bevorstehe, weil Putin ja angeblich bestrebt ist, die Sowjetunion aufzurichten, die Sowjetunion wieder aufzubauen. Scheue Gegenfrage, wenn Putin tatsächlich die Sowjetunion wieder aufbauen möchte. Warum hat er sich dann ausgerechnet die Ukraine als Objekt seiner seelenlosen Eroberung ausgesucht? Eine Ukraine, die ja faktisch schon NATO-Mitglied war, zumindest mit starker NATO-Präsenz. Warum eigentlich dieses Ausgreifen in den Westen, wo man sich ja Konflikte einhandelt, unter anderem mit den Vereinigten Staaten von Amerika? Warum hat also dieser fürchterliche Imperialist Putin nicht zum Beispiel die früheren Sowjetrepubliken Zentralasiens erobert? Das wäre vielleicht schlanker gegangen, hätte ja Tadschikistan, Kasachstan, Usbekistan sich wieder einverleiben können. Also diese ganze Sowjetrhetorik da, diese sowjetimperialistische Vorwurfsrhetorik an den Kreml, die blendet aus, beziehungsweise kann nicht erklären, warum eigentlich dieser fürchterliche Sowjet-Nostalgiker Putin, wieso der nicht schon längstens Zentralasien erobert hat. Das wäre vermutlich einfacher gewesen, als sich diesen Krieg da in der Ukraine einzuhandeln. Könnte es vielleicht zu tun haben damit, dass der Ukraine-Krieg gar nicht primär auf die Beweggründe zurückzuführen ist, die diese Politiker und Politstrategen und Sandkastengeneräle sich da in der EU zurechtgelegt haben? Könnte es vielleicht sein, dass der Einmarsch von Putin etwas damit zu tun hat, dass die NATO eben sich aggressiv, jetzt mal aus russischer Sicht, in die Ukraine vorgelagert hat? Könnte es vielleicht damit zu tun haben, dass die Regierungen in Kiew seit 2014 einen ziemlich brutalen Krieg geführt haben gegen die russischsprachige Minderheit im Osten der Ukraine, die eben nicht diesen forcierten, diesen zwanghaften Westweg mitgehen wollten? Das ist übrigens auch der Hintergrund dieser ganzen Ablösung der Krim, die bei uns als Annexion bezeichnet wird. Das ist ja auch eine alternativlose Wahrheit. Annexion, was eigentlich Krim-Annexion, was eine Sezession. Und wenn da die Russen so als brutale Okkupanten auftreten, warum gab es eigentlich noch keine Volksaufstände in der Krim gegen Russland? Wäre etwas Leichtes gewesen, sich da der Ukraine wieder anzuschließen. Das wird einfach alles weggebürstet. Und einer, der nur schon auf solche Sachverhalte hinweist, läuft eben Gefahr, der Desinformation bezichtigt zu werden durch diese Wahrheitsgralshüter der europäischen Politik. Und ins gleiche Kapitel fällt natürlich auch jetzt das Narrativ, dass die Russen im Grunde den Krieg verlieren in der Ukraine. Also das sind ja auch jeden Tag diese Nachrichten, die Ukraine zermürbt Russland, Russland verliert. Ich kann das nicht in dieser Eindeutigkeit beurteilen. Ich glaube es einfach nicht. Ich glaube nicht, dass die Ukraine den Krieg gegen Russland gewinnt. Russland rückt vor und die Regierung in Kiew hat das große Problem, dass die jungen Männer von 18 bis 22 in Scharen das Land verlassen. Und man fragt sich da auch, wenn man jetzt nicht einfach im Selenskyj-Kult drin ist, warum eigentlich hat diese Regierung ein Gesetz erlassen, das allen 18- bis 22-jährigen Männern es erlaubt, das Land zu verlassen? Ich meine, das sind ja die Jahrgänge, die man ja brauchte, um gewissermaßen einen Krieg der vaterländischen Selbstverteidigung und des Schutzes der westlichen Hemisphäre zu führen. Also offensichtlich hat man dieses Gesetz gemacht, weil die Regierung spürt, dass eben die Jugend und all diese Generationen überhaupt nicht hinter der Regierung stehen, was diese Politik angeht. Aber auch das wird ja nicht diskutiert. Auch das ist ja schon verboten. Und die Gefahr ist doch einfach, wenn Sie bei so wichtigen Fragen wie Krieg und Frieden all diese Themen ausblenden, ja, dann landen Sie am Schluss in einer falschen Politik. Epstein-Verschwörung haben wir schon angesprochen, da in den deutschen Medien. Dann Friedrich Merz trifft Gavin Newsom, auch das. Und die Rede von Harald Martenstein, Rubios Tough Love for Europe. Ja, das sind noch ein paar zusammengefasste Schlagzeilen, die ich allerdings in meinem Spontanvortrag heute schon angesprochen habe. Ganz herzlichen Dank. Ich möchte es nicht noch länger machen. Dies die internationale Ausgabe hier aus Mailand, frei improvisiert wie jeden Tag. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Bis bald. Bleiben Sie entspannt und freuen Sie sich auch an den Olympischen Spielen, um sich etwas abzulenken von dem, was da politisch draußen tobt. Bis bald.
Entschuldigen Sie, bevor Sie dieses Video nun wegklicken, was Sie eben gesehen haben, diese Art von Journalismus, die gibt es eigentlich in dieser Form fast nicht mehr auf dieser Welt. Rede und Gegenrede, die andere Sicht beleuchten, das ist die Weltwoche, unabhängig, kritisch und ja, auch gut gelaunt, weil wir eben glauben, dass selbst in den schlimmsten Abgründen immer irgendwo ein Lichtblick liegt. Wir beleuchten, was andere weglassen. Wir sprechen mit jenen, mit denen sich sonst niemand zu unterhalten getraut. Wir schreiben, was ist. Abonnieren Sie daher die Weltwoche. Jedes Abo ist eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Denn unabhängiger Journalismus funktioniert eben nur mit unabhängig kritischen und vielleicht auch gut gelaunten Lesern. Sie sind der Grund, warum wir machen können, was wir eben machen. Alle Abo-Optionen finden Sie auf unserer Website www.weltwoche.de, sowohl für Print als auch digital und maßgeschneidert auch für Deutschland. Und wenn Sie bereits Abonnent sind, dann möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim nächsten Video.